Ich möchte euch erstmal noch ein gesegnetes neues Jahr wünschen. Schön, dass ihr hier seid, dass ihr dem Schlamm getrotzt habt. Als ich heute Morgen aus dem Fenster geschaut habe, habe ich mir auch gedacht, ich habe eigentlich gar keinen Bock aufzustehen. Umso schöner, dass ihr das getan habt und hier seid. Unser Predigttext ist heute relativ kurz. Er ist aus dem ersten Brief des Johannes, Kapitel 5, Verse 11 bis 13. Gottes Zeugnis von seinem Sohn. Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und solches Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Solches habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, auf dass ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Eine Frage zum Einstieg. Was denkt ihr? Was ist Leben? Ich denke, diese Frage wird schwierig zu beantworten sein. Ich habe mir gedacht, biologisch betrachtet kann man sich's einfach machen und sagen, dort wo Stoffwechsel ist, da ist Leben. Aber ich denke, da könnte doch dem einen oder anderen auch was fehlen, wenn Leben nur auf dieses Dahinvegetieren reduziert wird. Das ist doch kein Leben. Habt ihr so einen Satz schon mal gehört? Das ist doch kein Leben, wenn ich krank bin. Das ist doch kein Leben, wenn ich das nicht schaffe, was ich mir vorgenommen habe. Das ist doch kein Leben. Was brauche ich, damit ich diesen Satz nicht sagen muss? Brauche ich da Beziehungen zu anderen Menschen? Brauche ich da die Möglichkeit, dass ich was schaffen kann? Ist es vielleicht die schöne Natur, in der ich mich bewegen kann? Und wie sieht es dann in einem Hochhaus in der Großstadt aus? Gibt es die Länge des Lebens, die die Auskunft gibt? Ist es der Wohlstand, den ich mir erwirtschaftet habe? Wann beginnt das denn, Leben? Beginnt das mit der Vereinigung von Samenzelle und Eizelle? Oder wenn ich volljährig bin? Oder, wie ein jüdischer Witz sagt, wenn die Kinder aus dem Haus sind? Es ist jedenfalls meine persönliche Wahrnehmung, die darüber bestimmt, was für mich Leben ist. Das Leben muss für mich eine bestimmte Qualität haben, sodass ich es als mein Leben wertschätzen kann. Und so spricht auch der Johannesbrief von einer bestimmten Qualität von Leben. Er spricht unterschiedslos von Leben, aber er nennt es das ewige Leben. Aber ewig, das kann doch gar nicht in unserer Welt vorkommen. Ewig kann sich doch nur auf das Jenseits beziehen. Unsere Welt ist irdisch und zeitlich begrenzt. Und so finde ich es natürlich bemerkenswert, wenn der Johannes hier schreibt, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Wir haben dieses ewige Leben schon. Das ewige Leben. Gott will es uns schenken und aus Sicht des Briefschreibers ist es ja schon Wirklichkeit. Es ist in unserem Dasein am Wirken. Ich denke mal, viele Menschen träumen davon, tatsächlich ewig zu leben, ewig in dieser Welt zu bleiben. Und sie tun alles dafür, dass sie das Leben verlängern. Ich habe von Milliardären gelesen, die sich im Zeitpunkt ihres Todes haben einfrieren lassen und jetzt stehen sie in irgendwelchen Kühlräumen und warten drauf, dass die Technik so weit kommt, dass man sie wieder ins Leben zurückholt. Sie klammern sich an eine Hoffnung. Warum? Weil sie vielleicht Angst haben, wegen das, was danach kommt. Haben sie Angst, dass sie ihrem Schöpfer von Angesicht zu Angesicht gegenübertreten müssen? Nun, das ewige Leben, von dem der Johannes spricht, das ist wohl keines, das in unserer Welt ewig dauern wird. Denn in dieser Welt wird alles ein Ende nehmen. Es ist in der Bibel vorhergesagt. Es besteht nicht nur darin, dass unser irdisches Leben eben unendlich weitergeführt wird. Paulus beschreibt es im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, ja so, dass wir alle verwandelt werden. Wir werden etwas völlig Neues sein. Es wird unser irdisches Leben in irgendeiner Weise weiterführen, aber es wird eben völlig anders gestaltet sein. Und so ist dieses ewige Leben eben vor allem ein geistliches Ereignis. Und das kann nun mal in jedem Menschen anfangen. Das kann den Menschen so führen, dass er eben mit Gott unterwegs ist. Und vor allem natürlich, dass er dann auch zu Gott unterwegs ist. Es geht immer um den Bezug zu diesem Gott, der ewig ist. Und dieser Bezug trägt uns dann auch über den irdischen Tod hinaus. Und dieser Bezug zu dem ewigen Gott ist es, der mein Leben eben jetzt schon prägt. Und dieser Bezug prägt eben meinem Leben bereits den Stempel ewig auf. Und nur durch diesen Bezug schaffe ich eben diese Qualität in meinem Leben, die eben solche Zeiten überdauern kann, in denen vielleicht eben Zweifel, Verzweiflung, Sorge oder Not überhand nehmen wollen. Wodurch entsteht dieser Bezug? Zunächst einmal natürlich denke ich, dass es eine Gabe Gottes ist. Wir können das nicht schaffen. Wir können so viel leisten, wie wir wollen, aber wir können niemals Gott erreichen. Und deswegen hat sich Gott uns ja zugewandt. Gott ist uns nahegekommen, deswegen haben wir Weihnachten gefeiert. Denn zu Weihnachten hat sich Gott ja sichtbar in diese Welt begeben. Als kleines Kind in Jesus Christus ist er in die Welt gekommen und er hat unser Leben eben wahrhaft durchlebt und er hat dieses Leben wahrhaft menschlich gestaltet. Und so sagt es Johannes ja auch eindeutig, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Ich muss da nichts bezahlen, ich muss nicht irgendwelche Rituale vollziehen, ich muss nicht irgendwelche Speisevorschriften befolgen, ich muss mich auch keiner Mode unterwerfen oder einer bestimmten Musikrichtung. Ich muss nur offen sein, dass Jesus Christus in meinem Leben wirken kann. Aber ich merke es ja an mir selber, das kann schon schwer genug sein. Denn wenn ich Jesus Christus in meinem Leben wirken lasse, dann kann das ja auch tatsächlich Auswirkungen haben. Wenn ich anfange, auf mein Leben zu schauen mit den Augen Gottes, dann kann das ja bedeuten, dass das, was ich tue, auch tatsächlich hinterfragt wird. Das kann bedeuten, dass eben die Ziele, die ich habe, plötzlich in Frage gestellt werden. Richten sich denn deine Ziele überhaupt am Ewigen aus oder sind sie an sehr irdischen Bedürfnissen ausgerichtet? Ich kann dann vielleicht eben nicht mehr so weitermachen wie bisher, wenn ich mit dem ewigen Gott begegne. Ich denke da auch an eine nette kleine Geschichte. Da betet ein Mensch das Vaterunser und Gott antwortet ihm auf jede einzelne Bitte. Und er sagt ihm zu jeder einzelnen Bitte, was dieser Mensch tun kann, dass es in seinem Leben konkret wird. Und der Mensch stellt eben am Ende fest, das Vaterunser betrifft mich ja ganz persönlich. Da bin ja ich drin. Ein Beispiel, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wie kann ich das wirklich voller Überzeugung beten, wenn ich gleichzeitig um meinen Kollegen schimpfe? Ich denke, wenn zum Beispiel in der Gemeinde jemand einen dummen Spruch abgeliefert hat, der mich verletzt, dann bin ich doch wütend. Und natürlich bin ich dann zu Recht wütend. Ich bin doch verletzt. Aber ich denke mir dann, bin ich dann wirklich im Recht? War er vielleicht deswegen unsensibel, weil er meine Situation gar nicht kennt? Vielleicht wollte er mich ja gar nicht verletzen. Vielleicht wollte er im Gegenteil Anteil an mir nehmen. Und natürlich, auf der anderen Seite kann es ja auch sein, dass wenn ich einen Witz mache, dass das beim anderen überhaupt nicht gut ankommt, dass ich den anderen verletze, obwohl ich das ja gar nicht wollte. Und wenn ich dann so mit den Augen Gottes draufschaue, dann kann so manches in meinem Leben plötzlich ganz anders aussehen, als ich das gedacht habe. Was in meinem Kumpelkreis bewundert wird, das kann vielleicht plötzlich ganz unnütz scheinen, wenn ich mit den Augen Gottes drauf gucke. Und ich denke, dass ich so nach der Begegnung mit dem ewigen Gott eben so manche Gewohnheit vielleicht aufgeben muss. Ich habe da mal ein indisches Märchen gelesen, da ist ein Mensch, der einen Sack Reis auf dem Rücken trägt. Und er begegnet Gott. Und Gott bittet ihn um den Reis. Und der Mensch greift in den Sack, nimmt ein Reiskorn raus und gibt es Gott. Gott bedankt sich, verschwindet, aber zurück bleibt bei dem Menschen etwas in der Form eines Reiskorns. Und der Mensch guckt's an, stellt fest, es ist ein Klumpen Gold. Und er denkt sich, warum habe ich nicht den ganzen Sack Reis Gott gegeben? Diese Einsicht kam natürlich ein bisschen spät. Nun muss ich natürlich jetzt nicht unbedingt nach einem Sack Reis von Gott gefragt werden. Aber es könnte bei mir auch was ganz anderes sein. Was könnte bei mir in diesem schweren Sack stecken, den ich so mit mir herumtrage? Könnte es die Zeit sein, die ich in meine Interessen investiere? Könnte es der Frust sein, wenn ich über die Zustände in der Welt nachdenke? Worauf müsste ich verzichten, damit Gott etwas Wertvolles daraus entstehen lassen kann? Wo bin ich vielleicht egoistisch? Wo müsste ich meine Beziehungen zu meinen Mitmenschen neu regeln? Und plötzlich würde allen geholfen. Wo kann ich vielleicht sinnvoll helfen und dadurch anderen etwas Gutes tun? Wo müsste ich auch meine eigenen Wünsche neu ausrichten, weil mich diese Wünsche nicht mehr weiterbringen? Wo möchte ich vielleicht etwas erleben, was aber im Hinblick auf die Ewigkeit gar nichts austrägt? Vor ein paar Jahren ist Lemmy Kilmister verstorben. Vielleicht kennt den Namen noch der ein oder andere, Frontmann der Rockgruppe Motörhead. Damals gab es natürlich entsprechende Artikel in der Zeitung und in den Medien. Und die waren voll des Lobes, wie der so sein Leben gelebt hat, in vollen Zügen. Wenn man dem Artikel glauben darf, war er fast immer im Rausch und unter Drogen und hat alles rausgeholt aus seinem Leben, was er so konnte. Und er hat andere Menschen natürlich zu seinen Bedürfnissen ausgenutzt und ansonsten waren sie ihm egal. Ein prall gefülltes Leben, das er gelebt hat. Aber ich habe mich damals gefragt, war es ein erfülltes Leben? Mich hat da brennend interessiert, was der Lemmy gesagt hat, als er vor Gott getreten ist. Oder war er plötzlich sprachlos? Ein Leben mit Gott. Für mich bedeutet das, dass eben Gott jeden einzelnen Winkel in meinem Leben ausleuchten kann. Auch den verborgenen, diesen Winkel, den ich niemandem zeigen möchte. Diese Winkel, wo ich an mir selbst gescheitert bin, wo ich meine Ziele verfehlt habe. Wahrscheinlich gibt es auch Bereiche in meinem Leben, die ich selber gar nicht sehen will, die ich gerne übersehen möchte. Da sind vielleicht auch Abgründe in meinem Leben. Und ich schrecke zurück, das will ich gar nicht sehen. Aber zusammen mit Gott geht dieser Prozess ans Laufen und das befreit mein Leben. Das bereinigt mein Leben, sodass ich eben das angehen kann, was da an Herausforderungen drin steckt. Mit Gottes Hilfe kann ich das alles meistern. Ich binde meine Kraft dann eben nicht mehr an das Materielle. Ich binde es nicht an mein Ansehen, das ich bei den Menschen schaffe. Ich binde es nicht an die Erlebnisse, die ich hatte, seien sie nun schön oder weniger schön gewesen. Ich definiere mich nicht darüber, wie in dieser Werbung, mein Haus, mein Auto, mein Boot. Ich definiere mich nicht mehr drüber, wie viele Konzerte ich besucht habe, was ich alles gemacht habe, wohin ich gereist bin, wie viele Ehrenposten ich besetzt habe. Das ist dann nicht mehr so wichtig. Wobei ich jetzt natürlich wieder in Klammern dazu setze, das sind alles gute Dinge, das ist alles was Schönes. Und Gott ist eben kein Spielverderber, der nicht möchte, dass ich einen Spaß habe. Es geht ja immer nur um diese innere Einstellung, die ich dazu habe. Bestimmt dieses Betreffende drüber, ob das, was ich jetzt hier mache, Leben ist, sodass ich mir gar nicht vorstellen kann, ohne das, dass es ein Leben überhaupt geben könnte. Mit dem Blick auf das ewige Leben richte ich eben mich an dem aus, was wirklich wichtig ist. Und dazu schenkt mir eben Gott seine Kraft und seine Unterstützung. Natürlich können die Umstände in meinem Leben ganz anders aussehen. Die können sein, als hätte sich Gott zurückgezogen, als hätte die Welt sich selbst überlassen. Natürlich, auch wer glaubt, kann verspottet werden, angefeindet, gedemütigt werden. Und im Namen von Frieden und Toleranz kann auf Christen ganz massiver Druck ausgeübt werden, dass sie sich gefälligst anpassen müssen. Und seit es Christen gibt, hat es ja auch solche Erfahrungen gegeben. Auch aus dem Johannesbrief kann man solche Erfahrungen herauslesen. Es können wohl falsche Lehrer aufgetreten sein, die die Gemeinden damals durcheinander gebracht haben. Wie das genau vonstatten gegangen ist, das erfahren wir nicht. Wir wissen es leider nicht, was diese falschen Lehrer genau gelehrt haben. ob sie noch irgendwas eben neben Jesus Christus einführen wollten. Ob man vielleicht irgendwelche Speisevorschriften doch einhalten muss oder so und doch irgendwelche Ablassbriefe kaufen muss oder wir wissen es nicht. Aber Johannes möchte in seinem Brief auf jeden Fall auf eines eingehen, dass die Gemeindeglieder sich gewiss sind, dass sie eben dieses ewige Leben haben. Er möchte seine Gemeinde stärken. Natürlich, er kann keine absolute Sicherheit bieten. Aber er kann eben sagen, ihr habt den Glauben an Jesus Christus. Ihr habt den Sohn, ihr habt das ewige Leben. Lasst euch da nicht beirren, wenn ihr verspottet werdet. Ihr seid genug. Ihr braucht keine Angst haben, denn der Zuspruch von Gott her, der gilt euch unbedingt. Und Gott hat sein Zeugnis gegeben, dass das stimmt. Gott bezeugt es. Klammerzusatz, Zeugnis bedeutet natürlich nicht ein Schulzeugnis. Zeugnis bedeutet vor Gericht um ein öffentliches Bekenntnis. Gott tritt als Zeuge auf, dass dieser Sachverhalt wirklich so feststeht. Und Gott untermauert sein Zeugnis durch bestimmte Gaben. Ein paar Verse vor unserem Predigttext heißt es, dass dieses Zeugnis unterstützt wird durch den Geist, das Wasser und das Blut. Der Geist ist der Heilige Geist, der in den Gemeinden wirkt. Wasser und Blut, das bringt Jesus Christus mit sich. Ich persönlich gehöre zu denen, die das auf die Sakramente beziehen. Wasser steht für mich für die Taufe, mit der Jesus Christus eben den Menschen von seiner Sünde reinwäscht. Er überwindet die Trennung zwischen Gott und Mensch. Das Blut, von dem Johannes spricht, beziehe ich auf das Abendmahl. Denn im Abendmahl erinnern wir das Geschehen am Kreuz. Jesus Christus tilgt für uns stellvertretend die Schuld, die uns von Gott trennt. Und wir vollziehen das Geschehen im Abendmahl nach. Wir bekommen sichtbar und greifbar und fühlbar Anteil am Reich Gottes. Und wer eben im Glauben Gottes Gaben annimmt, der hat Anteil auch am Leib Jesu Christi. Wer das im Glauben annimmt, der reiht sich ein in die weltweite Gemeinschaft des Glaubens. Nicht wir bilden durch unser Denken das Reich Gottes, sondern Gott gibt uns das sichtbare Zeichen, dass er immer gegenwärtig ist. Und es ist so schön, dass wir das jetzt dann nachher dann auch in unserer Gemeinde feiern werden, um das nachzuvollziehen. Denn das Abendmahl bildet dieses Fest nach, das im Himmel gefeiert wird. Dafür, dass wir ein Leben mit Gott führen. In dem Abendmahl scheint eben diese ewige Freude des Himmels schon durch. Und ich denke, gerade zu Beginn eines neuen Jahres könnte ein guter Zeitpunkt sein, sich eben neu darauf zu besinnen. Es gibt ja viele, die sich zu Beginn eines neuen Jahres gute Vorsätze vornehmen. Ich weiß nicht, habt ihr euch Vorsätze vorgenommen? Habt ihr die auch schon umgesetzt? Mein guter Vorsatz, mehr Sport, hart noch der Umsetzung, aber das Jahr ist ja auch noch lang. Aber ein guter Vorsatz könnte eben auch sein, dass wir diese himmlische Freude neu wirken lassen in unserem Leben. Und dazu kann es eben hilfreich sein, wenn wir ein festes Zeichen dafür haben. Ein Zeichen, an dem wir uns festhalten können. Ihr habt die Jahreslose gezogen. Und wie der Willi ja auch gesagt hat, das sind keine magischen Zaubersprüche. Aber diese Bibelsprüche können eben auch mein Denken neu ausrichten auf das, was mir begegnen wird. Sie können mich ermutigen, wenn ich vor Prüfungen stehe. Sie können mich ermutigen, wenn ein neuer Abschnitt in meinem Leben ansteht. Wenn ich an einen anderen Ort ziehe. Und natürlich können sie auch ganz allgemein eine Erinnerung an Gottes Nähe sein. Diese Erinnerung, die uns in allen Lebenslagen begleiten kann, was auch kommen mag. So ein Jahreslos, das ist für mich eben ein greifbares Zeichen dafür, dass Gott mein Leben erfüllt, dass Gott mir ein Leben geschenkt hat und dass wir in allem, was im Leben kommt, unter Gottes Segen stehen. und dass wir diesen Segen auch im neuen Jahr 2025 wieder erleben werden. Amen.